Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und es ist Zeit zu sprechen über die erste Trainerentlassung der Saison. Nach 5 Spieltagen hat sich ein Verein entschieden, ihren aktuellen Trainer zu entlassen und einen neuen Trainer zu suchen. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Ohne Trainerentlassung hat ein Verein wieder in die Spur gefunden. Nach einem schwachen Start haben sie jetzt wirklich eine gute Woche hinter sich. Zudem werfen wir aber auch den Blick auf den Frauenhandball, denn dort ist der 35er-Kader bekannt gegeben worden für die EM, aus der sich die Mannschaft dann zusammensetzen wird. Zudem stehen zwei wichtige Testspiele an gegen Frankreich, wo wir natürlich drauf schauen wollen. Und natürlich aber auch der Blick nach Dortmund zu André Fuhr. Dort gibt es neueste Entwicklungen und auch ein Statement seines Anwalts, worüber wir sprechen wollen. Mein Name ist Sebastian Müller und mache natürlich wie gewohnt nicht alleine, sondern habe Tim Detmer an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns darauf ansprechen und mit den Herren wieder anfangen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass Leipzig sich in dieser Woche so ein bisschen freigeschwommen hat. Ne, der Sieg daheim gegen Erlangen mit 32 zu 29. Man hat viele Tore geworfen, ganz wichtig. Und dann noch das 29 zu 29 gegen Lemgo, wo sie ja auch teilweise groß zurückgelegen haben. Also die Woche aus Leipziger Sicht, ich glaube, man ist sehr zufrieden.
Das glaube ich auch. Ich finde, beide Siege auf ihre Art, oder beide Punktgewinne, muss man ja sagen, auf verschiedene Arten und Weisen besonders und durchaus auch beeindruckend. Also gegen Erlangen, die ungeschlagen nach Leipzig kamen, absolut im Flow waren, so souverän das Spiel dann auch am Ende zu gewinnen, ist schon echt sehr, sehr stark. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und jetzt auch in Lemgo, obwohl man dann so ein bisschen das Gefühl hat in der Anfangsphase, dass man eben wieder in die alten Muster zurückfällt aus den ersten Spielen der Saison, mit 5 zurückliegt zur Pause, dann innerhalb von 10 Minuten dieses Spiel in der zweiten Halbzeit dreht und am Ende die Nerven behält und noch unentschieden spielt, das ist schon sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig auf jeden Fall auch für die Leipziger jetzt für die nächsten Wochen, dass man eben sieht, dass man mit diesem Kader auch Spiele gewinnen kann, Spiele drehen kann, auf Augenhöhe befindet mit eben solchen Teams wie Erlangen, wie Lemgo, was sicherlich auch der Anspruch sein sollte. Und von daher kann man da auf jeden Fall sehr mit zufrieden sein mit dieser Woche.
Ja, und auch mehr als 22 Tore werfen kann. Ne? Das war ja dieses Jahr auch, also die Saison ja auch noch nicht der Fall, dass man das mehr geschafft hat. Jetzt 32 und 29. Also das sind da schon noch auf jeden Fall bessere Toranzahl. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Das haben sie wirklich gut gespielt. Auch gerade, was mir sehr, sehr gut gefallen hat am Donnerstag gegen Erlangen, war Mohamed Altayer. Ne? 10 Paraden, 41% Quote. Ein ganz wichtiger Rückhalt. Ich finde, der kommt immer besser rein, gewöhnt sich immer besser an das Niveau in der Bundesliga. Und das war wirklich eine gute Entscheidung, ihn damals zu holen, da als Ersatz der für Joel Bierlem, der jetzt mittlerweile bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt. Aber das ist, man merkt, dass man sehr die richtige Entscheidung getroffen hat, auf jeden Fall. Auch ansonsten, das haben sie gut gemacht. Es war ein knappes Spiel gegen Erlangen, aber sie haben einfach den klaren Kopf bewahrt. Hinten raus haben sie das dann wirklich dann souverän gelöst, während Erlangen so ein bisschen, ein, zwei Fehler dann zu viel gemacht hat, so ein bisschen kopflos dann war. Und dann, hat man dann auch das Spiel nicht gewinnen können. Was ich auch noch ganz wichtig auch gut finde, dass man auch noch Simon Ernst noch dann einfach ein bisschen mehr auch etabliert hat. Da hat er 7 Tore geworfen gegen Erlangen. Ich finde, dass er offensiv immer noch eine Waffe sein kann. Würde mir auch da wünschen, dass er noch mehr Einsatzzeiten bekommt einfach, dass er dann auch seine Klasse zeigen kann, denn ich glaube, dass er schon noch eine wichtige Rolle einnehmen kann. Jetzt hat er gegen Lemgo offensiv jetzt nicht so viel Spielzeit gesehen, aber immerhin war der Viggo Kristjansson ganz wichtig mit dabei, mit 9 von 10, jetzt 16 Tore diese Woche gehabt, also von daher ist auch der Neuzugang aus Stuttgart jetzt relativ gut bei seinem neuen Team angekommen. Dann lass uns nicht nur auf die Erlanger zu sprechen bekommen, wir haben es schon gesagt gehabt, verloren in Leipzig und dann haben sie auch am Sonntag auch nochmal müssen gegen Melsungen. Tim, auch da sah es aus, als ob sie dieses Spiel verlieren würden, lange Zeit, aber am Ende kamen sie es gerade noch so gerettet. 34 zu 34, wirklich ein heißer Tanz hinten raus. Und ich glaube, da kann man noch ganz groß aufatmen, dass man dieses Spiel hat irgendwie noch einen Punkt sichern können, denn es sah ja überhaupt nicht danach aus teilweise.
Ja, man ist auch da immer wieder zurückgekommen. Das war sicherlich sehr, sehr gut, dass man da Moral bewiesen hat. Vor allem, weil in der Anfangsphase, beziehungsweise eigentlich in der gesamten ersten Halbzeit, Melsungen besser im Spiel war. Man hat so ein bisschen versucht, dann ja, die Abwehr umzustellen. Das hat dann phasenweise auch funktioniert in der ersten Halbzeit, aber ja, dann konnte Melsungen sich besser darauf einstellen. Dementsprechend, ja, definitiv, vor allem wenn du eben vorher dieses erste Spiel verlierst, vielleicht so ein bisschen am Zweifeln bist, weil du eben auch gegen ein Team verloren hast, das bis dato noch nichts wirklich gerissen hat in dieser Saison, und dann auf Melsungen triffst, die sowieso ein bisschen eine Wundertüte sind und man da eh nie so richtig weiß, was man bekommt, und ja, dementsprechend am Ende sicherlich auch da ähnliche Situationen mit einem 7 Meter nach der Schlusssirene oder kurz vor Ende des Spiels den Steinert dann einnetzt. Also ja, das ist alles in allem, glaube ich, für Erlangen dann noch ganz gut gelaufen. Für Melsungen bitter, vor allem wie eben diese letzte Aktion da entsteht, dass Casado da den Abstand nicht einhält und dann deswegen rot und diesen 7 Meter verursacht. Ja, muss man, klar, es ist eine Situation, die durchaus auch unübersichtlich ist, wenn da so viele Leute drumherum stehen und einfach versuchen, diesen Ball zu blocken aus Melsunger Sicht, aber da würde ich schon erwarten von einem spanischen Nationalspieler, dass er da ein bisschen die Ruhe behält und bewahrt und nicht irgendwie zu früh rausrennt. Bisschen bitter, vor allem natürlich mit der Bestrafung, die dann folgte. Von daher wäre für Melsungen sicherlich auch mehr drin gewesen. Also es wären sicherlich 2 Punkte drin gewesen, auch aufgrund des Spielverlaufs. Dementsprechend durchaus glücklich, dieser Punkt für Erlangen. Aber ja, also anders als in vergangenen Jahren holt man sich dann eben jetzt zumindest bisher solche Punkte, und das spricht definitiv für die Franken.
Ja, definitiv, das muss ich auch ganz klar sagen. Und ja, ich finde auch, Melsungen hat es eigentlich weggegeben, weil du spielst die Situation an. Das muss ein erfahrener Mann wie Moraes muss einfach wissen, dass man sowas halt, oder Casado, muss man halt wissen, dass man halt einen gewissen Abstand einhalten muss, dass man hier nach vorne sprinten darf, wenn die Ausführung des Freiwurfs noch nicht stattgefunden hat. Denn in der letzten halben Minute, in den letzten 30 Sekunden, gibt es halt für solche Aktionen, für die Verhinderung eines, oder für den und das Ausführung eines normalen Wurfes, wie es ein Freiwurf ist, gibt es rote Karte und 7 Meter. Ja, das hat dann halt im Ende dann dazu geführt, dass halt hier Erlangen den Punkt sich halt sichern kann. Und das ist natürlich enorm bitter aus Melsunger Sicht, denn wie gesagt, man war eigentlich über weite Teile der Partie durchaus die bessere Mannschaft und hätte sich eigentlich hier auch den Sieg verdient gehabt. Klar, sie lagen dann auch dann haben sie dann wirklich dann, ja, sich ein bisschen selbst weggeschmissen, denn wie gesagt, hinten raus mit dieser Aktion. Aber da war mit Sicherheit mehr drinne, deswegen bleibt man weiterhin so ein bisschen auch im unteren Tabellendrittel, ne, also oder Mittelfeld, Platz 11, mit einem Unentschieden, mit einem Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, so ist richtig viel zu 6 Punkte. Also, ja, nichts richtig und nichts Ganzes, also im Endeffekt, ne, wenn du gewonnen hättest, dann würdest du noch ein bisschen besser dastehen, hättest du 5-5 Punkte, da wärst du schon noch ein bisschen näher dann oben dran. Also von daher, ja, bitterer Punktverlust für die Melsunger, die hier wirklich sich hätten noch mal ein bisschen eher freischwimmen können. Dann lass uns auf das Topspiel vom Sonntag zu sprechen kommen, Tim. Hannover Burgdorf gegen den THW Kiel. Und auch hier haben wir eine Mannschaft, die aufatmen kann. THW Kiel 29-27 gewinnen sie in einer Partie, wo sie auch durchaus hätten verlieren können. Also Burgdorf hat das sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr konsequent. Aber hinten raus waren sie halt nicht abgezockt genug, um das Spiel zu entscheiden.
Ja, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss führen sie mit 4 Toren. Da sieht es sehr nach den ersten Punktverlusten für den THW aus. Aber dann zeigt sie eben auch die Stärke, die neue Stärke auch auf der Position des zweiten Torhüters. Mit Thomas Mirkwer kommt dann eben jemand rein, von dem du weißt, dass er zu 95% oder an 95% der Tage auch einen guten Tag haben wird. Und er hatte nicht nur einen guten, sondern herausragenden in den letzten Minuten. Hat da einige freie Dinge auch weggenommen. Das ist so ein bisschen auch das gewesen, womit Christian Prokop nach dem Spiel gehadert hat. Dass man eben sich trotzdem natürlich gute Chancen herausgespielt hat in dieser Schlussphase, obwohl Kiel auf die 3-2-1 umgestellt hat, sicherlich auch da ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, aber man trotzdem Chancen hatte, um dieses Spiel zuzumachen, aber eben diese Chancen nicht genutzt hat, immer wieder auch an Mirkwer gescheitert ist und ja, in der Offensive Kiel dann mit dem 7. Feldspieler, was sie ja auch so gut machen wie kaum ein anderes Team. Und das eben trotz des Ausfalls von Sargosen, wo man ja sicherlich auch gedacht hätte, dass es nicht unbedingt so in dieser Form weiter machbar wäre für sie. Und dementsprechend, ja, haben es die Kieler dann stark wieder gedreht am Ende, sind nochmal zurückgekommen. Aber ja, wie gesagt, es war, finde ich, sehr, sehr beeindruckend von Hannover, wie sie es gemacht haben, dass sie auch Mitte der ersten Halbzeit oder der zweiten Halbzeit immer wieder zurückgekommen sind und sich auch wieder absetzen konnten gegen die Kieler. Und dieses Tempo des THW auch mitgegangen ist, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Bisschen bitter, dass man am Ende nichts Zählbares mitnehmen konnte, aber ja, gut, das ich glaube, das kann man auch alles in allem gut einordnen und zeigt, dass Hannover einfach auf dem richtigen Weg ist. Und für Kiel natürlich nach der Niederlage in der Champions League in Celje, das wäre dann ein absoluter Super-GAU gewesen, hier jetzt auch diese Punkte liegen zu lassen in der Liga. Dementsprechend, ja, die Woche nochmal so ein bisschen aufgehellt und ein wenig gerettet.
Ja, genau, so ein bisschen gerettet. Also alle hatten ja so ein bisschen auch erwartet nach dieser Niederlage in Celje, wo sie ja wirklich, also was sie da defensiv gemacht haben, das hatte schon fast so ein bisschen was von Arbeitsverweigerung, so hatte man so ein bisschen den Eindruck, weil sie ja wirklich da überraschend schwach agiert haben. Wirklich, Celje konnte ja offensiv gefühlt machen, was sie wollten. Und deswegen hatte man ja eigentlich gegen Hannover erwartet so ein bisschen so die, ja, diese, mit viel Wut im Bauch kommen sie jetzt dahin und gewinnen dieses Partie locker leicht. Aber man sieht halt auch, dass Hannover sich wirklich gemausert hat. Ich finde, Dario Quentsch hat eine gute Partie, 11 Paraden, die Quote von 27,5% ist nicht überragend, aber er hatte immerhin zumindest einen guten Tag. Das, glaube ich, das kann man ganz gut zusammenfassen. Aber hinten raus war halt, Mirk war dann halt der wichtigere Faktor, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen hat er am Ende den Sieg festgehalten. Trotzdem, ich glaube, Hannover muss sich nicht verstecken in dieser Liga. Sie haben es bewiesen, dass sie ja mit den großen Teams mithalten können. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu sehen, dass da etwas zusammenwächst, dass der Christian Prokop da wirklich auch seine Philosophie und auch seine Handschrift jetzt besser machen kann. Der Kader ist jetzt auch wirklich komplett nach seinen Vorstellungen zusammengestellt worden und wir haben auch wieder gesehen, dass das wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann. Und am Ende, ja, wie gesagt, es ist bitter, dass es halt nicht zum Punkt gewinnen oder zum Sieg reicht, aber da ist halt auch der THW Kiel nochmal dann einfach so abgezockt genug und hat einfach dieses Stück mehr an Qualität im Vergleich jetzt zu Hannover, um halt so eine Partie dann auch im Endeffekt dann zu gewinnen. Ja, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, denn es gibt noch genug weitere Spiele zu besprechen und natürlich aber auch genug weitere Themen, Änderung der European League, Champions League. Also von daher bleibt unbedingt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch mit dem letzten Sonntagsspiel eben beschäftigen, bevor wir dann natürlich auf die Samstagsspiele zu sprechen kommen, die richtig, richtig spannend gewesen sind. Tim, der Blick auf Magdeburg, die haben relativ klar und deutlich daheim gewonnen. 39-25 heißt im Ende gegen GWD Minden in einer Partie, die am Anfang noch ein bisschen ausgeglichen gewesen ist, aber so ab der 20. Minute hat dann Magdeburg wirklich, ist dann davongezogen und hat dann wirklich diesen Sieg klar und sicher festgemacht.
Ja, standesgemäßer Pflichtsieg, nichts anderes. Natürlich musst du auch gegen Minden erstmal 39 Tore werfen, ohne Frage. Aber alles in allem, wie gesagt, das ist ja nicht die Kragenweite des SCM. Das weiß man auch, da weiß man, wie man diesen Sieg einzuordnen hat. Man hat sich jetzt warm geschossen für diese kommende Woche mit dem Heimspiel in der Champions League gegen PSG, mit Auswärtsspiel in Flensburg in der Bundesliga. Also das ist dann schon eher das, worauf Magdeburg hinarbeitet und die Gegner auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, vor allem, weil man sich ja auch in den ersten Spielen so ein bisschen länger schwer getan hat gegen auch Teams, die eher unten drin einzuordnen sind, wie zum Beispiel Hamm, war das, glaube ich, ganz gut für Selbstbewusstsein, auch da nochmal ja, so ein Feuerwerk abzubrennen und dementsprechend alles in allem, ja, wie gesagt, standesgemäß und wie es der SCM auch angehen sollte in so einem Spiel.
Lass uns noch kurz über Minden sprechen. Die haben auch ein, zwei Verletzungssorgen, da Mulja raus und Marco Vinjevic. Beispielsweise aber auch Ole Günther und Florian Kranzmann. Trainer Frank Carstens hat vor dem Spiel gesagt, der Kader ist aktuell nicht erstligatauglich. Gut, nach dem Spiel kann man sagen, damit man sich durchaus rechtfertigt mit 14 Toren abschlachten lässt. Wir wollen jetzt noch was nachrüsten. Da ist natürlich die Frage, ob sie das hinbekommen, denn eigentlich brauchen sie es, wie sie angekündigt haben. Man hat nicht die ganz große Qualität im Kader, aber es ist, glaube ich, trotzdem ja nicht einfach zu finden, denn ich glaube, so richtig auf Rosen gebettet sind sie in Minden, glaube ich, finanziell auch nicht.
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, man muss es versuchen, man muss schauen, ob man irgendwen findet, aber man muss es natürlich auch so machen, dass diese Person dem Team dann auch weiterhilft und im besten Fall natürlich auch sofort weiterhilft. Und das macht das Ganze natürlich nicht viel einfacher. Aber ja, ich würde da Frank Carstens auch auf jeden Fall zustimmen. Diese Mannschaft war letztes Jahr ja schon über zumindest weite Strecken der Hinrunde nicht erstligatauglich und viel groß verbessert hat man es jetzt auch nicht. Also deswegen, Minden steht ungefähr da, wo man sie durchaus auch erwarten konnte, aber man muss schon sagen, dass eben, wie gesagt, vor allem dieser Damul-Ausfall ja ein absoluter Killer ist für dieses Team und dementsprechend wird es wirklich eine sehr, sehr harte Saison und wie gesagt, solange Damul nicht fit ist, wird und fehlen wird, ja, sehe ich da ehrlich gesagt nicht wirklich die Möglichkeiten für Minden Punkte zu sammeln und das ist dann schon, ja, dann kommen wir wieder in Sphären wie im letzten Jahr und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es ihnen nochmal gelingt, so eine Aufholjagd dann zu starten. Die nächsten drei Spiele gegen Hannover, bei den Rhein-Neckar-Löwen, gegen Erlangen, dann nach Gummersbach, gegen die Füchse. Das sind alles Spiele, wo ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie sie irgendwelche Punkte sammeln sollen. Dafür sind diese Teams gerade auch einfach zu gut drauf, zu konstant in den meisten Fällen auch. Und dann steht es nach 10 Spieltagen vielleicht mit 0 zu 20 Punkten da und dann, ja, das wäre dann schon echt ziemlich, ziemlich heftig.
Ja, definitiv. Also am ehesten wahrscheinlich noch das Gummersbach-Spiel, wo man vielleicht mithalten muss, aber da ist halt die Frage, inwieweit wie weit man das überhaupt schaffen kann. Die Gummersbach ist ja aktuell sehr, sehr gut unterwegs, haben ja auch diese Woche Stuttgart geschlagen und dann ist es auch vielleicht Stuttgart genau auch das Thema, worauf wir jetzt hingehen wollen, Tim. Denn wir haben den ersten Trainerwechsel der Saison. Roy Sanchez ist am Sonntagmittag entlassen worden. Gab's ja die spontane Einladung zur Pressekonferenz. Da habe ich mir schon sowas gedacht, als ich das gesehen habe und dann kam die Information, man hat sich jetzt von ihm getrennt. Wird jetzt erstmal dann mit Michael Schweikart rangehen. Wir kennen ihn alle, der hat ja jahrelang auch gespielt für Stuttgart, war dann Trainer in der dritten Liga in Horkheim, ist jetzt aktuell zum Scouting-Bereich vom TVB Stuttgart aktiv und übernimmt jetzt erstmal, bis man jemanden dann findet, wo man dann mal schauen muss, inwieweit man auch so jemanden findet. Der soll wohl auch Erstliga-Qualitäten besitzen, also er soll schon mal in der ersten Liga trainiert haben. Da sind natürlich nicht so viele Trainer auf dem Markt. Wie siehst du die Entscheidung generell und wen wünschst du dir jetzt in Stuttgart als neuen Trainer?
Ja, also an sich muss ich sagen, ich mag Roy Sanchez als Typ, aber es war ausweglos. Also letztes Jahr hat man schon unter den Erwartungen gespielt, vor allem wenn man sich anguckt, dass man eben für diese Saison ja schon das Ziel Top 12 ausgegeben hat, dann darfst du dich in den ersten 5 Spielen nicht in 3 Spielen komplett abschlachten lassen und in 4 Spielen wirklich auch konkurrenzlos sein, weil auch gegen Gummersbach, klar, am Ende sieht es so aus mit minus 5, dass es noch okay war, aber dazu kommt, Heinevetter hatte mal wieder einen Sahnetag, dazu hatte Gummersbach die mittlerweile schon ja sich durchaus öfter wiederholende Schwächephase Mitte der zweiten Hälfte, die Stuttgart noch mal so ein bisschen hat rankommen lassen, aber das lag dann auch eher an den Gummersbachern. Also dementsprechend muss man auch klar festhalten, dass Stuttgart im Moment, ja, da waren drei Spitzenteams auch dabei, aber trotzdem darfst du dich gegen die nicht so abschlachten lassen, wenn du das Ziel hast, Top 12, weil dann bist du per se jetzt auch nicht so groß weit weg von diesen Teams und solltest vielleicht auch in diesen Spielen auf quasi ein paar Bonuspunkte gehen können. Dementsprechend ja, befürchte ich leider, dass es ausweglos war. Ich bin gespannt, wer da kommt. Denn an sich hat die Mannschaft ja unbestritten Qualität und Potenzial, was die individuelle Klasse angeht und Qualität angeht. Also ein Egon Hanusch ist ein sehr, sehr starker, ein sehr flinker Mittelmann, auch noch sehr jung. Oskar Bergendahl hat man dazu geholt, ein Silvio Heinefetter am Tor, Patrick Zieker auf Außen. Und so weiter und so fort. Aber irgendwie, ja, funktioniert das Ganze noch nicht so ganz. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach so einen Neustart einfach braucht, ob es dann vielleicht einfach besser klappt oder ob die Probleme dann noch tiefer irgendwo drin sind im Team. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber ja, es ist auch Stuttgart muss jetzt langsam anfangen zu punkten. Und von daher, ja, auch sie jetzt gegen Lemgo, gegen BHC, das ist dann natürlich durchaus auch angenehm für den neuen Trainer, direkt mit zwei Heimspielen dann womöglich zu starten. Mal gucken, ob er bis dahin schon da ist, jetzt bis Donnerstag. Und dann auch in Wetzlar und gegen Hamm, die jetzt auch, wie gesagt, vor allem Hamm auch punktlos bisher. Wetzlar jetzt auch noch nicht so überragend gespielt. Vielleicht kann man sich darüber so ein bisschen in die Saison reinkämpfen, aber wie gesagt, es wird auch langsam Zeit.
Ja, das ist so, man braucht wirklich, ja, wirklich langsam, muss man einfach reinkommen. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube, da muss man nicht nur gucken, wie man sportlich da rangeht, sondern ich glaube, da muss man auch einfach wirklich so ein bisschen so eine Barriere, glaube ich, lösen, denn wenn man auch so ein bisschen noch liest, so auch zwischen den Zeilen, auch, dass dann auch gewisse Drucksituationen auch einfach aufgebohrt werden, wo man schon am zweiten Spiel da sagt, okay, man hat jetzt Druck, man muss hier unbedingt Punkte mitnehmen. Da muss man halt gucken, dass man halt die Spieler genau diesen Druck so ein bisschen nimmt, denn ich habe das Gefühl gehabt, dass sie gerade in der ersten Halbzeit gegen Kummersbach halt enorm gehemmt gewesen sind. Sie konnten gar nicht befreit aufspielen und ich glaube, das ist etwas, wo Michael Schweikert ansetzen muss, dass er einfach so ein bisschen den Spielern den Druck wegnimmt. Ne? Dass er sagt, Leute, klar, natürlich, wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand nach mit 5 Spielen, aber die Saison hat halt noch 29 Spiele, wo wir uns immer noch steigern können. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen, dass es da immer noch Teams gibt, die noch hinten raus und sich stärker präsentiert haben und die dann mit Beispiel Stuttgart, mit der Beispiel Lemgo ja fast noch in Europa gekommen wären. Klar, natürlich, da haben andere Teams geschwächelt, aber es ist immer noch möglich, dann noch weiter nach oben zu kommen. Also von daher, ich glaube, da muss Michael Schweikert ansetzen, dass er die Jungs ein bisschen den Druck wegnimmt, dass sie zusammenklappen und dann schauen wir mal, wen sie dann als neuen Trainer dort holen. Ich habe irgendwie sofort an Kai Wallensteiner gedacht, ob er das macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da hat wohl eher so ein bisschen Richtung Nationalmannschaft gehen, aber natürlich trotzdem wäre das ein Name, wo ich aus Stuttgarter Sicht sofort anrufen würde, denn er hat die Erfahrung, er hat es auch aufgebaut gehabt in Wetzlar jahrelang, also von daher wäre das mit Sicherheit eine Option, die man auf jeden Fall ja drüber nachdenken sollte, ob er es dann macht. Wir werden sehen, aber mal, wie es dann noch die Entwicklung weitergeht. Und dann lasst uns über, ja, gerade auch über Wetzlar sprechen, über das Ex-Team von Kai Wattschneider. 25-25 heißt am Ende gegen Frischhoff Göpping, Tim. Das war eine Entscheidung quasi mit dem Schlusspfiff, denn Lenny Rubin wirft genau eine Sekunde vor Ende den Ausgleich des 25-25 in einer Partie, die wirklich ja spitz auf Knopf stand, die hätte in beide Richtungen durchaus gehen können. Am Ende für Göpping, glaube ich, ein bisschen bitterer, dass sie diese Partie nicht gewonnen haben, denn eigentlich waren sie die leicht bessere Mannschaft, aber haben sie einfach offensiv zu viele Fehler erlaubt, um diese Partie wirklich gewinnen zu können.
Ja, aber ich finde schon, dass es alles in allem ein leistungsgerechtes Unentschieden war. Ich fand nicht, dass ein Team wirklich so viel besser als das andere war. Beide hatten in Phasen auch gute Torhüterleistungen, gute Momente offensiv. Aber auch da generell konnte sich keiner so, auch so richtig absetzen. Hier und da vielleicht mal auf 4 Tore, aber das war dann auch relativ schnell wieder Geschichte. Also von daher, glaube ich, ist es schon ganz, ganz okay, so wie es gelaufen ist. Und ja, dementsprechend Lenny Rubin übernimmt dann am Ende die Verantwortung, macht es sehr, sehr gut. Ja, von daher für Wetzlar, glaube ich, Punkt, mit dem man dann am Ende auch auf jeden Fall sehr, sehr gut leben kann. Der erste Punkt in der Saison, natürlich auch umso wichtiger, vor allem wenn man jetzt das Spiel in Hamm vor der Brust hat, dass man sich so ein bisschen da mal unten lösen kann und rausschwimmen kann. Das wäre, glaube ich, extrem, extrem wichtig und zeigt ja auch, wie gesagt, dass eben die Qualität durchaus da ist gegen Göpping, die natürlich auch noch nicht wirklich mega gut in die Saison gestartet sind, jetzt mit erst einem Sieg und einem Unentschieden bei 3 Niederlagen, aber da war auch viel jetzt im Sommer, was den Umbruch angeht und viele neue, die erstmal integriert werden müssen. Das muss man auch bedenken. Das braucht auch alles seine Zeit. Dementsprechend ist es doch ein bisschen eher noch zu erklären, noch mal ein bisschen einfacher drauf zu schauen. Dementsprechend alles in allem, glaube ich, wie gesagt, ein leistungsgerechtes Unentschieden.
Ja. Definitiv, also ich glaube auch, das geht definitiv in Ordnung, wie gesagt, ich hätte auch beide Manschette durchaus in beide Richtungen kippen können, zwar Göpping mit der leicht besseren Torhüterleistung, aber wie gesagt, die haben halt auch dann 10 Würfe weniger halt gehabt, das ist ja auch schon so ein bisschen bezeichnet, wenn du da als Göppinger das nicht so richtig dann nutzen kannst, dass du da einfach den Ball nicht Richtung Tor bekommst, also von daher, ja, am Ende steht halt das Unentschieden, Unentschieden hätte es auch fast in Mannheim gegeben, zwischen den beiden beim Duell Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg-Handewitt. Am Ende ist es aber Joel Bierle, der den letzten und entscheidenden Wurf parieren kann. Gerade noch so irgendwie im Rückwärtsfallen kann er den, kriegt er seinen Fuß dahin und kann so ja den Sieg sichern für seine Mannschaft. 28-27. Die Freude war groß bei den Rhein-Neckar-Löwen, dass sie natürlich jetzt auch einen großen Gegner geschlagen haben, wie die SG Flensburg-Handewitt. Und das zeigt auch, dass man mit den Löwen auch dieses Jahr scheinbar rechnen muss. Denn so einen großen zu schlagen, das bedeutet natürlich auch, dass du auch vom Kopf bereit bist, da wirklich dann auch oben mitzuspielen.
Ja, und sie haben einfach auch die Fehler der Flensburger konsequent ausgenutzt und bestraft. Und das war in der letzten Saison nicht immer so bei den Löwen. Das Tempo, was sie spielen, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Es macht einfach auch wieder Spaß, den Löwen zuzuschauen. Ich finde, Juri Knorr kommt auch gut in die Saison, hatte dann, glaube ich, ein bisschen Hüftprobleme, hatte sich dann immer wieder auch behandeln lassen müssen während der zweiten Halbzeit, hat aber, finde ich, auch ganz gut seine Nebenleute dann in Wurfpositionen gebracht und alles in allem, vor allem Albin Lagergren mit einem sehr, sehr guten Spiel mit 7 von 9, Olle Vossler-Scheffert vor allem defensiv ganz stark, wie ich finde, im Innenblock. Und auch da, Yannick Holbacher hat teilweise Innenblock gedeckt oder auf halb, was er angeblich nicht kann. Aber also ich fand, das sah jetzt nicht so schlecht aus. Und das ist dann auch ein Punkt, das ist dann wieder eine Auswechslung, die quasi nicht, die man nicht tätigen muss im Umschaltspiel. Auch das befürwortet man im Moment oder jetzt mit Sebastian Hinze, der mehr Tempo haben will, weniger Wechsel haben will, wo ja generell der Trend auch hingeht und dementsprechend ja, und wenn man dann eben auch diese Torhüterleistung bekommt mit Bierlehm, der 10 Paraden hat, Alpergren auch 2, dementsprechend Buric 12, also da war es komplett ausgeglichen, aber eben in dieser entscheidenden Phase Bierlehm mit den entscheidenden Paraden und das war dann am Ende auch der ausschlaggebende Punkt und alles in allem, ja, müssen sich die Flensburger da auch da so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass man da dieses Spiel nicht zumindest unentschieden bestreiten konnte und ja, man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr hin und wieder mit den Schiedsrichtern beschäftigt hat, aber gut, in so einem knappen Spiel auch durchaus verständlich, aber alles in allem, wie gesagt, die Löwen bleiben ungeschlagen, ohne Punktverlust und ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie schnell das alles auch ineinander greift.
Ja, definitiv. Also ich hätte auch nicht mitgedacht, dass das so schnell so gut funktioniert dort bei den Löwen, aber man hat scheinbar genau das Richtige hinbekommen. Sebastian Hinze hat genau die richtigen Punkte gesetzt und dann wollen wir auch nochmal ein, zwei Stimmen hören, denn der Kollege Sven Metzger war vor Ort in Mannheim und hat für uns ein paar Stimmen gesammelt, deswegen gibt es hier einmal ein paar Stimmen nochmal zum Spiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der SG Flensburg-Handewitt.
Vor allen Dingen, finde ich, in der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut gedeckt, sind immer konsequent ins Tempospiel gegangen. Und zweite Halbzeit hat man dann gemerkt, dass es ein sehr, sehr enges Spiel ist. Dass wir nicht mehr mit letzter Konsequenz in Gegenstoß gegangen sind, finde aber, dass wir im Positionsangriff gute Lösungen gefunden haben. Wir haben sehr viele 6-Meter-Chancen dann, die wir nicht verwandeln oder Buric hält oder Pfosten raus. Also ich glaube, sehr, sehr viele Pfostenbälle. Also wir sind schon im Plan geblieben. Aber dann war entscheidend, glaube ich, dass wir in den letzten 10 Minuten in der Abwehr unfassbar gut nochmal arbeiten im Innenblock. Da nochmal die Zweikämpfe führen, nochmal 1-2 Ballgewinne haben. Uns immer wieder Sicherheit zu tun mit der Unterstützung dann von Joel mit den Würfen außerhalb von 9 Metern.
Es war auch ein emotionales Spiel. Also man hat gesehen, du bist auch auf der Bank hin und her getingelt, hast nochmal die Zuschauer motiviert. Wie hast du so die Stimmung wahrgenommen hier?
Ja, gut. Also es ist ein enges Spiel. Zwei Mannschaften, die unbedingt diese Punkte haben wollten. Und dann nutzt man natürlich, dass man ein Heimspiel hat. Und ich glaube, gerade in den letzten 10 Minuten war das unfassbar gute Atmosphäre. Und die Jungs ja, haben sich davon nochmal antreiben lassen. Also wir war brutal natürlich für Olle und Halil. Ich habe so, ja, ich glaube, ich ihm ja 3-4 Mal zum Warmmachen geschickt, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Und irgendwie fehlte so dieser Moment, wann man es macht. Und deswegen bin ich einfach glücklich, dass es so ausgegangen ist.
Juri war am Ende angeschlagen.
Der hat in der ersten Halbzeit einen Pferdekuss bekommen. Das hat ihn eigentlich nicht gehemmt. In der zweiten Halbzeit sagt er dann auf einmal, dass der Muskel zumacht. Hat es dann probiert nochmal, aber sagte, das fühlt sich nicht gut an.
Was sagt das aus, wenn man so eine Spitzenmannschaft auch mal schlägt?
Dass wir, was wir vorher sehen wollten, wenn wir unser Paket auf die Platte bringen, sehr unangenehm zu bespielen sind, ja.
Es gibt es nochmal ein besonderes Gewicht zum Sieg gegen einen der großen Vier?
Es tut sehr gut, glaube ich, allen Jungs. Ja, ich glaube, der ganze Halle Aber im Endeffekt sind es 2 Punkte. Wir wollen wirklich einfach Woche für Woche unser Paket auf die Platte bringen, da weiterarbeiten. Aber natürlich tut das gut, eine Mannschaft wie Flensburg zu Hause zu schlagen, zu sehen, wir sind nicht nur auf einem guten Weg, sondern sind gerade zu Hause schon fähig dazu, dieses Niveau abzurufen.
Richtige Top-Mannschaft gehabt, die auch jetzt nicht nur die individuelle Klasse wie Menzung hat, sondern auch eingespielt ist. Macht es das nochmal wertvoller?
Ja, schon ein Stück weit. Gegen Melsungen das erste Heimspiel oder sagen wir mal das erste Bundesligaspiel überhaupt. Wissen alle Mannschaften noch nicht so genau, wo sie stehen. Aber was ich allgemein finde, ist, dass wir die ganzen Spiele hinweg von der Art und Weise her ähnlich aufgetreten sind und mit sehr, sehr viel Zug nach vorne, mit unheimlicher Laufbereitschaft. Heute war es auch wieder ein extrem schnelles Spiel im Umschaltspiel. Natürlich dann kurz vorm Positionsaufbau haben sich beide Mannschaften ein bisschen Zeit gelassen, aber zunächst war immer viel, viel Tempo drin. Und das haben wir bislang sehr, sehr gut gemacht. Ziehen wir gut durch und ja, jetzt genießen wir es erstmal und arbeiten weiter.
Dass man eine Spitzenmannschaft ist, weil man eine Spitzenmannschaft geschlagen hat, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen.
Ja, was ihr schreibt, ist mir egal. Wir müssen weiter an den Dingen arbeiten, die uns stark machen und haben heute hier und da vielleicht auch nochmal die letzte Cleverness gezeigt in manchen Situationen, aber wenn wir als Sieger von der Platte gehen, kann man darüber auch ein bisschen hinwegschauen. Wenngleich wir trotzdem uns verbessern wollen und dann müssen wir die Dinge auch ansprechen.
Ich glaube, wir haben von der ersten bis zur letzten Minute an uns geglaubt. Ich glaube, das war heute unsere große Stärke. Spitz auf Knopf. Ich glaube, beide Mannschaften haben heute ein super Spiel gemacht. Gut, und dann spielen wir heim. Ich glaube, ich weiß nicht, 7000 Leute, hat Kevin durchgesagt. Ich habe die Halle selten so laut in meinem halben Jahr, in dem ich jetzt hier bin, erlebt. Und ja, ich glaube, das hat uns dann getragen am Ende. Und ich glaube, wir machen 60 Minuten lang unseren Job. Natürlich ist immer ein Spiel. Das Spiel läuft nicht, du kannst nicht 60 Minuten am Limit spielen, ist ja immer so ein bisschen wellenartig. Aber ich glaube, unsere in Anführungsstrichen schlechte Phase haben wir gut im Zaum gehalten. Ja, und ich glaube, in der Handball-Bundesliga bei den zwei Mannschaften, bei den zwei Vereinen in Spielen, in der Crunch-Time, da kann es dann halt in beide Richtungen gehen. Aber ich glaube, wir haben heute ein super Spiel gemacht.
Und dann nach dem Abpfiff hat man gedacht, ihr hättet die Meisterschaft schon gewonnen, so mit den Emotionen.
Ja,
ich
glaube, da hat sich auf jeden Fall was entladen hier in der Halle. Ich glaube, wir haben auch in den letzten 5 Minuten besser gespielt. Haben unsere Aufgaben gemacht, die Halle wurde immer lauter und ja, ich glaube, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wenn wir heute halt mit 7020 Leuten zusammen für den Sieg gekämpft haben und ich glaube, das hat sich halt beim Abpfiff halt entladen einfach alles. Ja.
Jetzt habt ihr 5 Spiele, 5 Siege, Flensburg geschlagen, was sagt das über die Löwen aus?
Ich glaube, dass wir bis jetzt gut unseren Matchplan umgesetzt haben, dass wir jedes Spiel ernst genommen haben, egal ob es Hamm war, egal ob es Flensburg ist. Ja, und dass wir weiterhin unsere Hausaufgaben machen müssen, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir jetzt das nächste Spiel auswärts spielen und dann gewinnen, weil so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, keine Mannschaft kann sich das in der Bundesliga erlauben. Und wir müssen jetzt weiter unsere Hausaufgaben machen, jedes Spiel einzeln sehen und weiterhin Gas geben.
Dass man eine Spitzenmannschaft wäre, weil man eine geschlagen hat, das wäre zu kurz gesprungen, absolut.
Also letztes Jahr hat Lübeck zu Hause Kiel geschlagen. Ich weiß nicht, ob sie Lübeck dann als Spitzenmannschaft zeichnen würden. Deswegen, wir sind in der Handball-Bundesliga. Ich glaube, es ist immer doof zu sagen, jeder kann jeden schlagen. Aber ja, natürlich waren wir heute auf Augenhöhe. Und das ist schön zu sehen, dass wir jetzt so weit sind, dass wir heute sagen können, okay, heute in dem Einzelspiel sind wir auf Augenhöhe mit Flensburg. Dass wir jetzt insgesamt über eine Saison auf Augenhöhe mit Flensburg ist. Das müssen wir müssen wir uns, keine Ahnung, im Sommer unterhalten. Aber da will ich jetzt nicht sagen, dass wir einfach eine Spitzenmannschaft sind.
Das ist einfach schon mal der erste Schritt.
Ja, natürlich. Also das Spiel jetzt zu gewinnen, ist besser als zu verlieren.
Und auch auf der Entwicklung von der Mannschaft, die ja angestrebt ist.
Genau. Und das, glaube ich, das machen wir bis jetzt gut. Wir berufen uns, wie gesagt, auf unsere Tugenden. Wir arbeiten akribisch hart. Und genau, da müssen wir weitermachen, weil jetzt müssen wir den Rückenwind mitnehmen, aber dürfen halt nicht die Nase zu hoch nehmen.
Wenn du das siehst auf dem Feld, hast du schon den Eindruck, dass ein besonderer Teamspirit bei euch da ist. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also wir sind eine super eingeschworene Truppe. Wir haben sehr, sehr viel Spaß, das kann man sagen. Und ich glaube, diese Waage zwischen Spaß und Arbeit ist bei uns gerade sehr, sehr gut. Weil, wie gesagt, wir können über alles lachen, aber wenn es dann im Training gefordert ist, okay, ich meine, jetzt müssen wir Gas geben, dann geben wir Gas. Und dann kann man sich noch so gut verstehen, dann geht es auch sehr, sehr hart zu im Training. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das zeichnet diese Mannschaft aus.
Ja, danke dir, Sven, für die Stimmen. Und ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Dann wollen wir natürlich über die Frauen sprechen, den 35er-Kader für die Europameisterschaft und natürlich aber auch über die neueste Entwicklung bei Borussia Dortmund und André Froh. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch mit weiteren Themen beschäftigen, wollen erstmal noch einmal einen Blick den werfen auf den Männerhandball, denn wir müssen noch über die aktuellste Änderung sprechen in der European League, die es geben wird ab der neuen Saison, also ab 2023, 2024, Tim, denn dort wird man nicht mehr mit 24 Mannschaften spielen, sondern mit 32. Es gibt nämlich eine neue Runde, eine einfache Qualifikationsrunde, dann Gruppenphase, dann Hauptrunde. Ja, und dann geht es dann irgendwann natürlich Richtung Final Four. Also von daher gibt es dann ein bisschen eine Änderung, um dort auch den RF Cup ein bisschen zu stärken.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Also alles in allem finde ich es okay, dass man zumindest diese Quali-Runde oder die Qualifikation so ein bisschen einstampft. Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem aktuellen Format der European League. Ich glaube, dass sie auch durchaus profitiert hat davon, dass es in Anführungsstrichen nur 24 Mannschaften sind, weil eben dann eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau sind, vor allem dann eben ab dem Viertelfinale oder Achtelfinale. Gut, jetzt hat man natürlich durch diese Hauptrunde dann nochmal ein paar Spiele mehr wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ein großer Fan von. Dass dann eben auch die zweit- und drittplatzierten Teams in dieser Hauptrunde noch Playoffs spielen. Also irgendwie, ja, ist es okay. Aber jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, kein großer Vorteil, keine große positive Änderung. Also von daher, ja, weiß ich nicht, bin ich nicht so.
Ja, ich weiß auch nicht, also klar, dann hast du natürlich jetzt dann zwei Gruppenphasen, ich finde das ja prinzipiell auch bei großen Turnieren auch nicht so super, bin ich ganz ehrlich, so Hauptrunde, Hauptrunde, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, klar, ich glaube von der Spieleranzahl dürfte es dann ein bisschen mehr sein, glaube ich, oder ungefähr gleich. Also ja, man will natürlich junge, aufstrebende Clubs stärken, was ich auch verstehen kann, was man mit hier dann noch gut ist, um dann vielleicht auch mehr Nationen in der European League auch da vertreten zu haben, aber ja, wir werden es mal abwarten, wie es aussehen wird am Ende auf dem Feld. Ich glaube, das ist das Wichtige, ob die Spiele qualitativ hochwertig sind oder halt eben nicht. Und dann werden wir mal uns damit dann genau beschäftigen, wenn es in dem kommenden Jahr so weit ist. Dann lass uns noch auf eine weitere Änderung zu sprechen kommen, die ERF bekannt gegeben hat. Denn zwar will sie ihre Veranstaltung in den jüngeren Altersklassen so ein bisschen anpassen. Und zwar sollen bei den U17 und U18 Europameisterschaften ab 2024 mindestens 24 Mannschaften teilnehmen. Will dort das Teilnehmerfeld also ein bisschen aufbauen, was ja auch prinzipiell eine gute Sache ist, um dann auch einfach mehr Nationen dann auch ja schon in jungen Jahren die Möglichkeit zu geben, mit den Top-Nationen auch gegeneinander zu spielen. Bisher immer so A- und B-Veranstaltungen in Anführungsstrichen, Tim. Also von daher da eine gute Entscheidung, auch wenn es natürlich dann klar dann ein bisschen mehr dann darum geht, dass man auch die Hallen hat für die Gastgeber, aber ich glaube trotzdem ein richtiger und wichtiger Schritt.
Würde ich auch erstmal abwarten wollen, tatsächlich. Also ich glaube, auf europäischer Ebene kann man davon, oder ist die Hoffnung bei mir auf jeden Fall größer, dass es trotzdem in den meisten Fällen auch gute Spiele werden. Aber ich muss schon sagen, zum Beispiel jetzt bei der U18-WM weiblich, muss man schon sagen, dass diese Aufblähung keine gute Entscheidung war. Also klar kann man sagen, ja, dann lernen diese Länder, die eben nicht unbedingt für Handball stehen und sich gerade noch entwickeln, schon auf diesem Niveau sich weiterzuentwickeln. Aber ob du dich jetzt wirklich weiterentwickelst, wenn du 3 oder 5 Spiele hast und davon jedes Spiel irgendwie mit 10 zu 40 verlierst, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber wie gesagt, ich habe da auf europäischer Ebene durchaus die Hoffnung, dass es dann nicht ganz so extrem sein wird. Ich glaube schon, man kann es nicht komplett ausschließen, dass es durchaus hier und da solche Ergebnisse vielleicht geben könnte. Aber auch da bin ich sehr gespannt drauf, wie es dann auf der Platte aussieht. Wie gesagt, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, diese Erweiterung, vor allem im Nationenbereich. Dann ja, müssen wir mal abwarten, wie sich das so weiterentwickelt.
Ja, wir werden genau drauf schauen, wie das dann funktionieren wird. Es wird ja jetzt demnächst noch dann entsprechend natürlich umgesetzt. Also von daher werden wir natürlich dann genau drauf schauen, ab 2024, wie das dann dort umgesetzt werden wird. Dann lasst uns, wenn wir schon bei Nationalmannschaften sind, auf den deutschen Kader für die Handball-EM machen, denn dort hat man jetzt den 35-Mann-Kader bekannt gegeben, Tim, zumal ja jetzt auch die Länderspiele anstehen diese Woche, die letzten Länderspiele vor der Europameisterschaft. Wenn wir natürlich drauf schauen, uns den Kader angucken, klar, da fehlen 1-2 Leute, unter anderem Dina Eckele, die nicht mit dabei ist, die ja selbst zum ersten Mal jetzt Mutter wird, Alisa Stolle, die sich an der Hand verletzt hat, einen Mittelhandbruch und deswegen erstmal noch operiert wird und vermutlich ausfallen wird. Aber ansonsten ist das natürlich ein spannender Kader, zumal ich auch würde sagen, dass sie auf der Torhüterposition gut besetzt sind. Ansonsten sind da natürlich die bekannten Namen mit dabei und auch einige spannende Talente, würde ich mal sagen.
Ja, ist auf jeden Fall ein großer Pool an Spielerinnen. Auch einige dabei, die jetzt schon durchaus auch ein bisschen länger in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht haben. Ob es auf halblinks eine Liv Süchting von Buxtehude ist, auf Mitte Annika Lott und Lisa Friedberger. Und ansonsten auf halbe rechts natürlich sehr interessant, eine Letizia Quist, die durch die Verletzung von Alicia Stolle ja sehr, sehr wahrscheinlich auch auf jeden Fall im Kader sein wird, im finalen Kader, solange sie jetzt fit bleibt und natürlich auch die Leistung weiterhin bringt. Auch da ein vielversprechendes Talent und eine U18-Spielerin, beziehungsweise jetzt U19 mit Viola Leuchter von Leverkusen, die jetzt auch am Wochenende schon gezeigt hat, dass sie zumindest auf jeden Fall auf dem Niveau in der Bundesliga auch Verantwortung übernehmen kann in ihrem Team. Das ist schon sehr interessant, dass sie da in diesem Kader dabei ist. Ansonsten sehe ich es ähnlich. Torhüterposition sehr, sehr interessant. Mit Kathi Filter und Isabel Roch, aber auch dahinter Sarah Wachter, Nicole Roth vom THC und auch Lea Rüther von Buxtehude. Sehr interessante Optionen und dementsprechend bin ich da jetzt sehr gespannt, wer dann auch jetzt für bei den kommenden Spielen dann auf sich aufmerksam machen kann. Geht ja schließlich gegen Frankreich in 2 Spielen am Freitag und am Sonntag gegen den aktuellen Olympiasieger. Also ich glaube, da wird man dann auch gut wissen, wo man jetzt gerade steht zum Start, so ein bisschen der Vorbereitung, zur ernsten Vorbereitung, bevor es dann eben ja auch schon in etwas mehr als einem Monat losgeht am 5. November, wenn man auf Polen trifft. Also ja, das werden spannende Tage jetzt erstmal bei dem Lehrgang und dann auch spannende Wochen bis zum Turnier.
Genau, was wir natürlich auch genauestens begleiten werden, geht ja dann im November los. 5. November ist das erste Spiel das erste Spiel gegen Polen, dann 7. dann 9. Also von daher werden wir auf jeden Fall genauestens dann natürlich drauf schauen und uns natürlich auch nochmal ausführlich dann damit beschäftigen und natürlich auch diese Woche genau hinschauen, wie sich die Mannschaft dort schlägt. Dann, Tim, lass uns dann auf den Liga-Alltag oder den Club-Alltag zurückkommen und dann auch anfangen mit der Champions League, denn dort hat Bietigheim gespielt, nachdem das Spiel ja unter der Woche abgesagt wurde gegen die Sportunion Neckarsulm aufgrund von nicht fähigen Spielkader bei den Neckarsulmerinnen. Wirklich viele Spielerinnen verletzt, konnten so nicht antreten. Aber das hat Bietigheim nicht wirklich geschadet, denn sie holen einen Punkt in Bukarest. 28 zu 28 bleiben sie. Zwar die Siegesserie ist erstmal gerissen, aber trotzdem sehr, sehr eindrucksvoll, dass sie auch in Bukarest mithalten können und ja, mit ein bisschen Glück hätten sie sogar die Partie gewinnen können. Das tut jetzt ein bisschen weh, aber trotzdem eine überragende Partie wieder von den Bietigheimerinnen.
Genau, ja. Also man hätte dieses Spiel auch durchaus gewinnen können in diesem Hexenkessel von Bukarest. Hatte man die Chance, 34 Sekunden Verschluss, nimmt Markus Gaugisch noch die Auszeit bei 28-27 für Bietigheim. Danach konnte man leider diesen Angriff nicht erfolgreich abschließen und im Gegenzug 3 Sekunden Verschluss, dann musste man den Ausgleich hinnehmen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, dieses Spiel musst du auch erstmal so bestreiten, wie sie es getan haben. Das war ein sehr, sehr hochklassiges Duell. Wie gesagt, auf der anderen Seite unter anderem natürlich allen voran eine Christina Niagu, auch eine Krina Pintea, durchaus bekannt. Dementsprechend, das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft und dementsprechend kann man da, glaube ich, sehr, sehr gut mit leben. Man ist, wie gesagt, jetzt auch nach 3 Spielen weiterhin ungeschlagen auf Platz 2 und trifft jetzt nach der Länderspielpause dann auf den Tabellenführer, auf den Titelverteidiger, auf die Vipers Kristiansand, die bisher mit 3 Siegen in die Saison gestartet sind, jetzt auch gegen Odense relativ souverän mit 34-27 gewinnen konnten. Also ja, das wird das nächste absolute Highlight, auf das man sich in Bietigheim natürlich sehr freuen wird. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf zu sehen, wie sie sich gegen die schlagen, gegen den Titelverteidiger. Und ich glaube, danach, nach diesen 4 Spielen, dann kann man auf jeden Fall auch schon mal ja, ein bisschen eher noch wissen, ob's oder wohin die Reise eventuell gehen könnte, wenn man dieses Niveau dann konstant auch halten kann. Aber bisher, die Spiele zeigen ja, dass sie auf jeden Fall ja, vorne mitspielen können. Und das ist schon sehr, sehr gut. Vor allem, weil man ja jetzt auch schon einen gewissen Abstand hatte, auch auf die Teams hinter Bukarest, also schon 3 Punkte auf Platz 4. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Also das spricht schon sehr viel für Bietigheim jetzt schon.
Ja, muss man definitiv so festhalten. Also das läuft richtig gut aktuell für sie in der Champions League. Und ja, du hast angesprochen, dass, wie gesagt, dass man hätte das auch gewinnen können, aber trotzdem, das soll auf jeden Fall nicht diese Leistung, die sie dort abrufen, schmälern. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie weit sie das hinbekommen. Das ist wirklich schon richtig, richtig stark. Du hast gesagt, Kristiansand, das wird natürlich mal eine andere Herausforderung. Die haben mit 7 Toren gegen Odense gewonnen, ist Champions League-Sieger aktuell. Also von daher, das wird nochmal eine große Herausforderung. Brest-Bretagne hat auch knapp gewonnen gegen FTC, das dürfen wir auch noch nicht außer Acht lassen. Also da war auch nochmal ein Gegner, den man besser nicht unterschätzen sollte aus Sicht der Bietigheimerin. Aber bisher sieht das aktuell sehr, sehr gut in der
Champions League aus. Wobei man da sagen muss, also ich habe das Spiel gesehen und das war, es war schon schwierig anzusehen teilweise. Also FTC hat in den ersten 15 Minuten gefühlt nichts getroffen. Ich glaube, lag 2-8 hinten. Und kam dann eben noch zurück, weil Brest dann auch irgendwie eingebrochen ist Mitte der ersten Halbzeit. Und von da an war es dann ein sehr, sehr enges Spiel. Aber beide Teams jetzt noch nicht so wirklich gut angekommen. Jetzt der erste Sieg für Brest. FTC hat auch bisher einen Sieg einfahren können, aber eben auch diese deutliche Niederlage ja hinnehmen müssen gegen Bietigheim. Also ja, ich glaube, das sind schon zwei Teams, die durchaus überraschend auch da unten drin stehen, jetzt nach 3 Spielen auf Platz 6 und 7. Von daher, ja, sollte Brest auch durchaus schlagbar sein, auch wenn sie eigentlich durchaus viel Potenzial auch im Kader haben und eigentlich auch gute Spielerinnen, aber irgendwie können sie das noch nicht so richtig auf die Platte bringen bisher.
Ja, noch nicht so richtig. Dann schauen wir mal, was dann nach der Länderspielpause, wie sie es dann vielleicht ein bisschen besser hinbekommen werden. Dann machen wir jetzt hier eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch über die Bundesliga und natürlich über die aktuellste Entwicklung beim BVB um André Fuhr, denn dort gab es am Montag direkt eine Neuigkeit, über die wir reden müssen, und dann drehen wir gleich hier drüber bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich jetzt natürlich auch auf die Bundesliga zu sprechen bekommen und da erstmal den Anfang machen mit Borussia Dortmund, die ja so ein bisschen die Schlagzeilen aktuell bestimmen, aber nicht unbedingt in positiver Art und Weise, sondern die ganze Geschichte um Mia Zotsch und Frau Amelie Berger. Ja, wir haben jetzt die Entwicklung, dass Dortmund erstmal ihren Trainer freigestellt hat, haben sie am Montag Vormittag getan. Das soll noch keine Vorverurteilung sein, aber man möchte einfach jetzt die ganzen Untersuchungen abwarten und Tim, dann hat er auch noch entschieden, sich zwei Tage später sein Amt niederzulegen als Jugendnationaltrainer. Also von daher, ja, es sind jetzt erstmal Schritte, um so ein bisschen auch aus der Schusslinie rauszukommen. Und wir haben es auch gelesen, dann gab es ein ausführliches Statement von seinem Anwalt, wo man auch gerade alles beurteilt. Ja, bei uns heißt es weiter genau warten, was wirklich vorgefallen ist, denn es ist weiterhin noch so ein bisschen Fischen im Dunkeln.
Ja, und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass wir viel mehr erfahren werden, da ja, glaube ich, auch irgendwie Stillschweigen vereinbart wurde mit den Spielerinnen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und gelesen habe. Ja, von daher schauen wir mal, ob er jemals wieder auf die Trainerbank zurückkehren kann, wird, wie auch immer. Ob er sich nochmal irgendwie persönlich äußert, ja, müssen wir einfach abwarten und schauen. Wie gesagt, ich hoffe, dass trotz dessen, dass eben jetzt der Kündigung stattgegeben wurde, der beiden Spielerinnen, Mia Zschocke ist ja jetzt auch schon, hat ja jetzt schon einen neuen Club gefunden mit Storhamar, die ja auch Champions League spielen in Norwegen, wo ja auch Tina Abdullah vor dieser Saison hingewechselt ist, die ja in Dortmund gespielt hat, wahrscheinlich da auch vermittelt hat. Ja, inwiefern man da noch was rausbekommt, ja, aber wie gesagt, abwarten und dann schauen, was passiert. Wie gesagt, auch da interessant zu sehen, wo es jetzt Amelie Berger auch hin treibt. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, bleibt die Gemengelage in Dortmund natürlich durchaus beobachtenswert. Aber man hat, wie du schon gesagt hast, jetzt so ein bisschen dafür gesorgt, dass zumindest so eine gewisse Ruhe mehr oder weniger einkehren kann, dass sich zumindest die Mannschaft aufs Sportliche konzentriert, und das macht sie ja tatsächlich bisher auch beeindruckenderweise sehr, sehr gut. Das muss man ja auch sagen. Also es rechne ich dieser Mannschaft auch hoch an, dass sie trotzdem in der Bundesliga bisher so souverän auftreten. Von daher, das zeigt auf jeden Fall auch den Charakter der Spielerin.
Ja, genau, das ist es so, du hast es angesprochen, haben gewonnen gehabt gegen die HSG Bensheim Auerbach mit 28-22 in einer wirklich soliden Leistung, weil sie jetzt überragend ist, aber trotzdem haben das sehr, sehr souverän zu Ende gespielt, haben sich da auch nie irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn es dann nur ein 3-Tore-Vorsprung zur Pause gewesen ist. Sie haben das gut gespielt, Zoe Sprengers mit 8 Toren, die beste Werferin auf Seiten der Dortmunderin, und auch Yara ten Holte mit 10 Paraden und einer 33%-Quote wieder ein wichtiger Rückhalt gewesen. Also von daher, die Dortmunder Spielerinnen gehen weiter ihren Weg Richtung möglichst hinter Bietigheim Platz 2 fest einzunehmen. Also von daher, das ist wirklich spannend zu beobachten. Natürlich werden wir natürlich genau weiter drauf schauen, wie es dort in Dortmund weitergeht, wie die Entwicklungen sind, und aktuell glaube ich auch noch nicht daran, dass wir André Fuhr in naher Zukunft wieder auf der Trainerbank in Dortmund oder natürlich dann auch woanders sehen werden. Dafür sind natürlich die Vorwürfe, die da im Raum stehen, nicht ohne, auch wenn es, wenn man so die Statement des Trainers oder des Anwaltes liest, was wir auf jeden Fall nochmal verlinken werden hier in die Shownotes, dass ihr dann auch nochmal das nachlesen könnt, soll noch so ein bisschen anklingen, dass da so die berechtigten Vorwürfe noch so ein bisschen fehlen würden angeblich. Aber gut, das ist halt, kann ja jeder selbst, wir können es nicht beantworten, weil wir es nicht genau kennen, aber es ist halt so, da gibt es natürlich dann zwei verschiedene Meinungen durchaus zu. Dann lass uns auf weitere Ergebnisse gucken, Tim, und uns mit dem Thüringer AC beschäftigen, die hier wirklich auch sehr, sehr gut in Form sind, gewinnen jetzt klar und deutlich mit 38-27 bei den Tussis aus Metzing. Also mit sehr Deutlichkeit hätte ich das nicht erwartet, zeigt aber auch, wie unbedingt Thüringen hier schon früh ein Statement setzen will und sich möglichst dann auch schon von der Konkurrenz absetzen möchte.
Ja, und überraschend fand ich tatsächlich so ein bisschen die Aussagen aus Metzing, die ja ihrer Meinung nach über weite Strecken mithalten konnten. Sicherlich über 40 Minuten, also vor allem die letzten 10 Minuten in beiden Halbzeiten, werden da moniert vom Trainerteam. Aber trotzdem, wenn du am Ende so mit 11 verlierst, finde ich das schon auch eine interessante Einschätzung, weil ich finde, dass der THC das wirklich sehr, sehr stark gemacht hat, sehr überzeugt wieder aufgetreten ist, wie du schon gesagt hast, dass man sich da eben klar absetzen möchte, beziehungsweise klar auch diesen Anspruch in Richtung Platz 2 anzugreifen, in Richtung Dortmund zu zementieren früh in der Saison. Und das machen sie bisher sehr, sehr gut. Kein Spiel für die Torhüterin, würde ich jetzt mal behaupten, mit 7 und 6 Paraden auf den beiden Seiten. Aber wie gesagt, alles in allem ein souveräner Auftritt vom THC, die jetzt nach 3 Spielen mit der weißen Weste dastehen. Ähnlich wie Dortmund, dazu natürlich Bietigheim mit erst 2 Siegen aus 2 Spielen. Von daher, gute Leistung bisher. Mal schauen, ob sie es dann nach der Länderspielpause genauso weiterführen können. Das nächste Spiel ist dann gegen Sachsen-Zwickau. Das ist dann auch auf jeden Fall ein Pflichtsieg für den THC. Und auch danach geht es, glaube ich, erstmal ganz angenehm, in Anführungsstrichen, weiter in Waiblingen, die auch noch so ein bisschen brauchen, um in der Liga anzukommen. Also so ein 10-0 Start, ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Und eigentlich sollte das das Ziel sein für den THC. Und das wäre dann schon ein ordentliches Statement.
Vor allem, wenn sie weiter ihre Wurfquote so haben. Ne? 83% Wurfquote, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das werden sie wahrscheinlich nicht halten können über die Saison, aber das zeigt auch trotzdem, wie hochprozentig sie auch die Würfe nehmen und dann auch der verdient sich diesen Sieg geholt haben. Ja, dann lass uns über die angesprochenen Waiblingerinnen sprechen. Hatten ja Bad Wildungen-Weipers zu Gast, eine Mannschaft, die man vielleicht auch im unteren im Kampf um den Klassenerhalt durchaus sehen kann. Ja, 24-35 heißt es am Ende aus Sicht der Waiblingerinnen. Man kann argumentieren, dass die zweite Halbzeit zumindest noch gut gewesen ist, aber natürlich mit der ersten Halbzeit, wo man 10-20 verliert, kann man überhaupt nicht zufrieden sein. Also da hatte man überhaupt nicht mithalten können. Das ist natürlich auch schon ein richtig harter Rückschlag, wenn du so deutlich daheim verlierst gegen eine Mannschaft, die du vielleicht eigentlich besiegen könntest oder zumindest einen Punkt holen solltest, um halt dann dran zu bleiben an den oberen Plätzen.
Ja,
nur oberhalb ist halt, der schwierigen Region, ja.
Ja, absolut. Man ist vor allem einfach nicht mit Jana Scheib und Annika Ingenpass klargekommen. Jana Scheib 8 von 8 auf halb rechts, dazu 5 Assists. Annika Ingenpass vom Kreis mit 7 Toren aus 10 Versuchen. Auch Annika Hampel hat es auf der Mitte sehr, sehr gut gemacht mit 5 von 7 und auch da 3 Assists. Also das zeigt, dass die 3 einfach dieses Spiel wirklich bestimmt haben. Auch da der Unterschied in der Wurfquote ist frappierend mit 49% bei Waiblingen und 71% bei Bad Wildungen. Wie gesagt, auch da, das ist dann bisher leider noch nicht gut genug für die Liga. Jetzt auch als einziges Team eine dreistellige Gegentoranzahl nach 3 Spielen. Zwickau ist mit 99 Toren jetzt auch nicht weit weg davon, muss man auch fairerweise sagen, aber nichtsdestotrotz, das zeigt natürlich auch in gewisser Weise, wo der Schuh drückt. Aber gut, man hat halt auch schon gegen Bietigheim gespielt, klar, das darf man dann auch nicht vergessen, alles okay. Dass das Ganze ein bisschen Zeit braucht, war ja durchaus auch so vorherzusehen. Jetzt kommen auch erstmal Spiele dann nach der Pause in Blomberg gegen den THC. Ja, schwierig. Und dann muss man eben nach Leverkusen und wird dann auf jeden Fall da schon ziemlichen Druck haben. Auch das ist so ein Thema, das angesprochen wurde, wo Thomas Zeitz, der Trainer, auch gesagt hat, ich konnte meinen Mädels diesen Druck nicht nehmen vor dieser Partie, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, Bad Wildungen eigentlich ein Team ist, wo man vor der Saison gesagt hat, das ist so ein Spiel, vor allem so früh in der Saison, vielleicht kann man sich darüber so in die Liga kämpfen, das dann so deutlich zu verlieren, ist dann auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr bitter. Mal schauen, vielleicht kommt die Länderspielpause jetzt auch gerade so ganz, ganz gut gelegen für Waiblingen, um einfach nur sich so ein bisschen neu zu justieren. Und wie gesagt, dann bin ich gespannt drauf, wie sie sich dann nach der Pause präsentieren. Aber wie gesagt, vor allem was die Gegner angeht, jetzt in den nächsten 1-2 Spielen wird es alles andere als einfach.
Ja, definitiv wird das alles andere als einfach. Dann lass uns noch auf ein, zwei andere Ergebnisse natürlich zu sprechen kommen. Sachsen-Zwickau, du hast es schon angesprochen, verliert daheim mit 28-34 gegen die HSG Blomberg-Lippe, schon zur Halbzeit, schon zum 13-20. Also von daher, die Blombergerinnen haben es ja wirklich sehr gut durchgesetzt. Marie Michalczyk, wieder beste Werferin, 8-12. Ganz, ganz wichtige Rolle wieder eingenommen. Und dann lass uns auf die Buxtehuderinnen zu sprechen kommen, denn die sahen eigentlich schon wie die Verliererin aus. Daheim gegen Leverkusen lag es, stand es zur Halbzeit 10-17. Ja, und dann hat Buxtehude gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, Handball zu spielen. 28-28 heißt es am Ende, Tim. Da haben sie nochmal richtig aufs Gaspedale gedrückt und hätten vielleicht sogar noch am Ende sogar noch vielleicht gewinnen können. Ne? Kurz vor Schluss nochmal der Wurf Richtung Tor, aber also von daher ganz, ganz stark, dass sie hier halt nochmal zurückgekämpft haben. Da hätte ich jetzt so mit nicht gerechnet.
Ja, das war ein absolut verrücktes Spiel. Ein Spiel mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten. In der Anfangsphase ist Buxtehude in der Abwehr einfach nicht mit Viola Leuchter zurechtgekommen, die vier ihrer insgesamt sechs Treffer in den ersten 15 Minuten setzen konnte. Dazu Mariana Nasser im Tor der Leverkusenerin mit einer sehr, sehr starken ersten Halbzeit. Ich glaube, genau 55% gehalten in der ersten Halbzeit. Also ja, da war es einfach zu viel für Buxtehude, um da zurechtzukommen. Aber danach haben sie sich dann ein wenig fangen können und konnten dann das Tempo gehen, Leverkusen zu Fehlern zwingen und sind dann immer näher gekommen. Und eben in der 51. Minute sorgte Charlotte Kehr dann zweimal für den Ausgleich, jeweils per 7 Meter. Und dann konnte man eben sogar in Führung gehen. Aber ja, das Ganze, es blieb spitz auf Knopf. Dann gab es noch eine rote Karte gegen den Leverkusener Trainer, der sich ein bisschen zu sehr aufgeregt hat und generell nicht zufrieden war mit der Schiedsrichterleistung. Da gab es dann noch ein bisschen Aufruhr, was sicherlich in dieser engen Schlussphase jetzt auch nicht wirklich geholfen hat, seinem ja durchaus auch jungen Team, da die Ruhe zu bewahren. Am Ende, wie gesagt, das Unentschieden, mit dem nach der ersten Halbzeit Buxtehude wahrscheinlich ein bisschen besser leben kann als die Leverkusenerinnen. Aber alles in allem. Ich glaube, wenn man vor der Partie gesagt hätte, ihr holt in Buxtehude einen Punkt, hätte man es wahrscheinlich auch mitgenommen in Leverkusen. Wie gesagt, der Spielverlauf ist dann einfach etwas bitter aus ihrer Sicht. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel für den neutralen Beobachter. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall was Schönes gehabt am Samstag, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Dann lass uns zum letzten Spiel des Spieltags kommen, VfL Oldenburg gegen SV Halle Union Neustadt. Und die Neustädterinnen haben die ersten Punkte gesammelt, 24-24 in der Partie, wo Oldenburg, der eigentlich die bessere Mannschaft zu Beginn auch gewesen ist, eine überragende Torhüterin hatte mit Sophie Fassold, 18 Paradenquote von 44% knapp, also von einer richtig starken Spiel gehabt, aber am Ende bleibt halt nur der eine Punkt für die Oldenburgerinnen und ja, alle Neustädter, die werden jetzt aufatmen, denn auch sie haben jetzt endlich mal Punkte gesammelt in dieser Saison.
Ja, und auch da muss sich Oldenburg am Ende fragen, wie sie das Spiel nicht gewinnen konnten. Man hat die bessere Wurfquote, man hat die deutlich bessere Torhüterleistung und trotzdem kannst du es am Ende nicht über die Zeit bringen. Das ist dann auf jeden Fall durchaus bitter für die Oldenburgerinnen, die aber, muss man auch sagen, jetzt mit 3-3 Punkten voll im Soll sind, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, wir hatten vor der Saison große Bedenken, was die Größe des Kaders angeht, dann die Verletzung von Katrin Pichelmeier und generell Ausfälle. Dementsprechend muss man da schon auch den Hut vorziehen, wie sie jetzt in die Saison gestartet sind. Und dementsprechend, klar, 4-2 Punkte, das sähe dann nochmal besser aus. Aber alles in allem, glaube ich, ist es schon, kann man da ganz gut mit leben jetzt. Und von daher, das ist schon durchaus auch interessant zu beobachten. Wie gesagt, für Halle Neustadt, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, hier vor der Pause jetzt nochmal den Punkt gesichert zu haben, dann auch nach dem Pausenrückstand zurückgekommen zu sein und was Zählbares nochmal mitnehmen zu können. Und von daher, es bleibt sehr, sehr interessant in der Liga.
Ja, definitiv. Ich glaube, Oldenburg muss ja auch an die eigene Nase fassen. Ich meine, 21 technische Fehler laut Statistik, das ist schon sehr, sehr viel, wenn du fast genauso viele Tore geworfen hast. Also da merkt man, wo der Hase begraben gewesen ist, warum man diese Partie hat nicht gewinnen können. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben bei Spotify oder iTunes. Gerne 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ansonsten auch gerne uns folgen und uns Nachrichten schreiben über Facebook, Twitter, Instagram. Die Möglichkeit mit dem Handle Anwurf uns dort zu finden. Wir haben einige bekommen, haben noch die einigen natürlich auch entsprechend beantwortet, werden natürlich auch das weitergeben, dass ihr auch uns immer schreiben könnt. Wenn ihr Fragen habt zu Artikeln, die ihr nicht finden habt, wie gesagt, das Statement zu André Fuhr werden wir auf jeden Fall mit verlinken in den Shownotes. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier und dann werden wir mal schauen, was die Nationalmannschaft macht, was in der Bundesliga abgeht, der Herren. Deswegen solltet ihr uns unbedingt hören, hier nächste Woche bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de